Herr Bischof Vitalis Diebarus, Sie sind Bischof in Indonesien und Sie sind im Auftrage des Fastenopfers zu uns in die Schweiz gereist. Ich hätte Sie gerne mal zuerst gefragt, wie ist eigentlich Ihr Werdegang? Sie haben sehr wahrscheinlich in Indonesien Schulen gemacht und studiert. Wie ist das?
Ich bin auf der Insel Flores geboren, habe mein Priestergymnasium auch auf Flores gemacht und nachher noch mein Theologie- und Philosophiestudium auch auf Flores gemacht. Nach dem Studium bin ich als Seelsorger eingesetzt, ein Jahr. Nachher kam ich nach Europa, 2 Jahre, ein Jahr in Deutschland, in München, habe ich dort etwas Journalistik studiert und nachher nach Rom. Dort habe ich noch Lizenziat gemacht, 1 Jahr. Nach diesem Studium bin ich ins Priesterseminar gesetzt worden. Und in 1972 wurde ich vom Priesterseminar nach der Diözese Ruteng, Westflores, genommen worden und dort Bischof geworden für 9 Jahre. Und da bekam ich Krebs, Dickdarmkrebs, und wurde operiert in Holland. Und nachher war die Infrastruktur auf Ruteng zu schwer, dann bin ich nach Bali gekommen. Seit 1981 bin ich Bischof auf Bali.
Und jetzt geht es Ihnen wieder gut?
Jetzt geht es mir wieder gut, ja.
Sie sind also Bischof in Bali?
Seit 81.
Mhm. Und Ihre Diözese, wie sieht die aus?
Meine Diözese ist eine von den 35 Diözesen von Indonesien. Die Diözese heißt Diözese Denpasar, weil der Bischofssitz in Denpasar ist. Denpasar ist die Hauptstadt von der Provinz Bali. Indonesien wird eingeteilt in 27 Provinzen. Bali ist eine eigene Provinz. Ich habe nicht viel Katholiken in der Diözese. Die Diözese umfasst 3 Inseln, Bali, Lombok und Sumbawa. Die Insel Bali hat etwa 14.000 Katholiken von 2 Millionen Hindus. Und dann noch 500.000 wahrscheinlich Moslems. Und dann die nächste Insel, Lombok, hat auch 2,5 Millionen Moslems und davon nur 5.000 Katholiken. Und dann die übernächste Insel, Sumbawa, hat 900.000 Einwohner, aber nur 5.000 Katholiken.
Ja. Und gesamthaft Indonesien, das ist ein Riesenvolk in Indonesien.
Indonesien hat 180 Millionen Menschen und dieses Inselreich besteht aus 13.000 Inseln und 250 Volksstämme. Und jeder Volksstamm hat eigene Sprache. Wir nehmen aber eine Sprache als Einheitssprache, die sogenannte indonesische Sprache. Eine ganz leichte Sprache, ohne schwierige Grammatik. Also ohne Konjugation, ohne Deklination. Die Schreibweise ist lateinisch. Und wenn man Mehrzahl sagt, dann braucht man das Wort zu wiederholen und so weiter. Das ist dann die indonesische Sprache.
Und die indonesische Bischofskonferenz, gibt es das auch?
Wir haben eine große Bischofskonferenz von 35 Diözesen. Und wenn wir dann zusammenkommen, dann kommen wir nur einmal im Jahr. Sonst wären die Fluchtkosten zu teuer, wenn wir mehrere Male zusammenkommen würden. Aber wir haben ein Präsidium, das Präsidium kommt dann öfter zusammen. Das Präsidium von der Bischofskonferenz.
Das ist also ein Staat, der sehr weit auseinanderliegende Inseln hat, wenn man auf europäische Maßstäbe übersetzt. Wie ist das etwa?
Die Fläche ist genauso groß wie von Moskau bis Irland, von Skandinavien bis zum Mittelmeer. Und da leben 180 Millionen Menschen. Davon sind etwa 4,5 Millionen bis 5 Millionen katholisch. Und dann zweimal so viel Protestanten von verschiedenen Richtungen.
Wie können Sie denn dort Verkündigung machen in einem so riesigen Gebiet und mit so verschiedenen Sprachen?
Gott sei Dank haben wir diese Einheitssprache. Und wir benutzen diese Einheitssprache in jeder Verkündigung, auch geschriebene Verkündigung oder gesprochene Verkündigung, alles auf Indonesisch, die Liturgie auch. Nun, das ist ja eine Sprache, eine von den Sprachen vom Lande, nur weiterentwickelt.
Haben Sie auch Basisgemeinden? Man spricht ja immer von der dritten Welt, man sagt ja, die müssen dort mit Basisgemeinden arbeiten, das ist eine gute Sache.
Bei Ihnen ist es so, dass man jetzt die Basisgemeinde Wissenschaft noch dazu nimmt an der Universität und so weiter. Aber wir haben das so lange praktiziert. Es war aus Not, weil wir zu wenig Priester hatten. Diese Basisgemeinden sind nicht anders als Viertels von einer Pfarrei oder Teile von einer Pfarrei. Also diese Teile, diese Viertels, oder wir nennen die drüben Sektoren, die haben eigene Verwaltung, eigene Kasse, eigenen Chor, eigene Ministranten und so weiter. Die müssen dann alle zwei Monate oder je nachdem, wie viel die sind, an die Reihe kommen, um den Gottesdienst in der Pfarrkirche zu gestalten. Und die haben die Verpflichtung, also diese Basisgemeinden, genau zu registrieren, wer da lebt, wer ankommt und so weiter. Und die müssen dann ganz genau wissen, wer noch keine Firmung hat, wer die Erstkommunion machen würde und so weiter, sodass der Pfarrer das leichter hat. Ja.
Und Sie arbeiten also sehr stark mit Laien, nehme ich an?
Sowieso, weil wir nicht keinen Überfluss von Priester haben. Obwohl wir Priester zahlenmäßig sehr viel haben. Im ganzen Land leben etwa 1500 Priester. Aber diese Fläche ist zu groß, um von 1500 Priestern betreut zu werden. Und übrigens ist eine Insel für die andere Insel, die eine Insel für die andere Insel ist ein Ausland. Ja, wegen der Kulturen.
Weil es so sehr weit weg liegt.
Ja, ja.
Aber haben Sie Priesterseminarien auch? Genügend?
Wir haben also nicht Priestergymnasien, sondern Priesterseminarien, ja, die theologische und philosophische Fakultät sozusagen, ja. Wir haben 10 Stück im ganzen Land. In Sumatra, in Java einige, in Flores 2, auf Timor 2, auf Celebes 1 und auf Neuguinea noch. Und verschieden. Und in diesen Seminarien studieren etwa 2500 junge Leute, die sich auf Priestertum vorbereiten. Ja.
Die Schulen, die dort sind, die Katholiken, gehen die auch in eine staatliche Schule oder habt ihr eigene Schulen?
Wir haben hauptsächlich eigene Schulen. Aber wo es geleistet werden kann, haben wir eigene Schulen. Und der Aufbau vom Schulwesen ist so, 9 Jahre Grundschule und dann 3 Jahre Mittelschule und dann kommt die Hochschule. Diese 9 Jahre ist verpflichtet. Die Kinder, die müssen alle 9 Jahre lang in der Schule bleiben.
Und dort sind Katholiken, Hindus und Islamkinder alle gemischt, oder?
Wenn es Staatsschulen sind und wenn es katholische Schulen sind, nehmen wir auch andere Religionsanhänger. Bei uns auf Bali haben wir die Mehrheit nicht-katholische Kinder in der Schule. Aber wenn sie zu uns kommen, dann müssen sie als Fach die Religion nehmen. Die katholische Religion, als Fach. Nicht, um katholisch zu werden.
Einfach als Schulfach, ja.
Schulfach, ja.
Exzellenzbischof Vitalis, wir sind jetzt an einem guten Punkt angekommen und wir spielen jetzt etwas Musik, weil man in Bali viel tanzt. Spiele ich jetzt mal ein europäisches Tanzgebilde, nämlich ein Menuett von Wolfgang Amadeus Mozart, den Sie ja sicher kennen. Sie sprechen so sehr gut Deutsch. Dann haben Sie einen Zugang zum europäischen Kulturbetrieb und zum Deutschen insbesondere. Exzellenz Bischof Vitalis, wir haben gerade einen Tanz gehört von Wolfgang Amadeus Mozart, ein Menuett. Der Tanz spielt in Ihrer Heimat eine große Rolle. Können Sie den auch in der Kirche oder im religiösen Bereich einsetzen?
In der religiösen Gelegenheiten benutzen wir Tanz sowohl für Verkündigung, also da wird dann etwas gespielt, ein Drama oder sowas ähnliches, oder als Gebet. Ja. Also die Lieder werden begleitet mit Tanz. Aber Tanz ist bei ihnen ganz anders. Bei uns der Tanz nicht anders als rhythmische Bewegungen, die die Musik begleiten. Ja. Und wegen der Inkulturation und der Definition von der Religion müssen wir die Tänze mit hineinnehmen. Denn wenn wir in den Bund mit Gott eintreten, das ist dann die Religion, dann haben wir auch das Recht und die Verpflichtung, um unsere Kultursätze mit hineinzunehmen. Ja. Um den Bund mit Gott besser zu leben.
Wir haben gestern Abend einen solchen Film gesehen, das war sehr eindrücklich. Ja. Und ich glaube, diese Kultur fehlt uns hier etwas. Mhm. Herr Bischof, Sie sind in einem Land, in dem viele Religionen sind, Buddhisten, Islam und so weiter. Wie kommen Sie mit diesen Religionen aus?
Erstmal wegen der sogenannten Panchasila. Panchasila, das sind fünf Prinzipien, Lebensprinzipien vom Staat. Der Glaube an einen Gott, Humanismus, Nationalismus, soziale Gerechtigkeit und Demokratie. Diese Prinzipien muss jede Religion annehmen. Oder anders gesagt, jede Religion muss auch in diese fünf Prinzipien münden können. Ja. Und das ist ein bindendes Element oder bündelndes Element von dieser Panchasila.
Ja. Das ist also ein Element, das eine Einigung im gewissen Sinne herbringt.
Ja. Früher gegen den Kolonialismus, um alle diese Volksthemen zusammenzubündeln. Jetzt, um diese Volksthemen zusammenzubündeln für den Aufbau vom Staat.
Dann kommen Sie nicht so schlecht aus mit diesen anderen Religionen, oder wie?
Überhaupt nicht. Wir können ja diese Prinzipien auch noch interpretieren nach unserem Gesetz oder nach unserer Lehre. Ich habe sogar ein Buch darüber geschrieben, wo ich praktisch die katholische Lehre ganz und gar da hinein schmuggeln lassen kann.
Ist der Präsident auch ein Katholik?
Nein, überhaupt nicht. Wir sind Moslemland, wo die meisten Moslems in einem Land leben, aber nicht Moslemstaat.
Es ist also nicht so ein fundamentalistisches, extremes Regime.
Es gibt schon ab und zu mal fundamentalistische Erscheinungen, Exzesse, aber die werden sofort unterdrückt, vom Staat auch. Auch wenn es Moslems sind. Ja.
Die Lebensgrundlagen Ihres Volkes, wie steht das? Ich meine, Bali ist und auch die anderen Inseln sind sehr fruchtbar. Wie kann man dort leben? Habt ihr Hungersnöte? Wie sieht das aus?
Eigentlich hat Indonesien überhaupt keine Hungersnöte mehr. So wie wir das sehen von den Filmen aus Afrika, Indien oder Bangladesch. Es ist ja lächerlich. Die führen Kriege und haben nichts zum Essen. Das können wir nicht leisten. Und wir haben die Selbstversorgung mit Reis. Ausgenommen, wenn natürlich Katastrophe da ist. Ne? Zum Beispiel, dass die Regenzeit ausbleibt oder zu länger dauert oder zu kurz und so weiter. Das sind Ausnahmen. Aber sonst haben wir Reis genug zum Leben.
Sind die auch bedroht, die Lebensgrundlagen? Ich meine, gibt es auch Umweltschäden? Wir haben ja jetzt das Motto des Fastenopfers, nicht wahr? Gott behüte, Mensch bewahre. Mhm. Das geht ja auf die Bewahrung der Schöpfung hinaus. Haben Sie auch Bedrohung der Umwelt bei Ihnen?
Das ist wegen der Unwissenheit von den Leuten zum Beispiel. Ja. Die Leute leben vom Wald und Land. Ja. Wenn sie dann Lebensbedürfnisse haben, dann müssen sie halt das Land bearbeiten. Aber bevor sie das Land bearbeiten können, müssen sie abholzen. Dann abgebrannt und dann Bauland davon gemacht. Und dafür können wir dann noch mit Erziehung fertig werden. Aber das kostet auch wieder Kapital, bis wir so weit kommen. Ja.
Haben die Kolonialmächte auch sehr stark die Umwelt verändert bei Ihnen?
Früher, ja, aber schon lange her, ja, wo dann einige Inseln vollkommen abgeholzt worden sind. Zum Beispiel Sumba, wegen der Sandelholz. Ja, ganz klar kahl geworden.
Und die großen Multis, die großen Unternehmen der Welt, die dort irgendwie Rohstoffe suchen, sind die auch bei Ihnen stark tätig?
Die sind stark tätig, aber die sind ja verbunden miteinander hier in Europa. Deswegen ist das eine Kette-Ursache. Schwierig, wenn wir dann sagen, dass die Zerstörung von der Umwelt Habsucht ist, dann können wir nicht sagen, dass sie hier habsüchtig sind, sondern drüben sind die auch habsüchtig, weil sie ihre Sachen verkaufen können nach Europa. Und Europa kann sie dann billig von drüben kaufen und dann schwer und teurer verkaufen können. Deswegen nenne ich das eine Kette-Ursache. Ist schwierig. Wo müssen wir jetzt anfangen? In Europa oder drüben?
Wir sind also alle miteinander verbunden.
Verbunden, ja.
Und sehr wahrscheinlich läuft das doch ein bisschen darauf hinaus, dass wir eine andere Mentalität global, also weltweit, bekommen. Mhm. Wie sehen Sie das?
Wie meinen Sie das?
Dass wir weltweit eine Änderung in der Auffassung bezüglich der Umwelt erzielen, weil wir ja alle so verkettet sind. Genügt es nicht, an einem bestimmten Ort zu arbeiten und sich zu ändern?
Wir müssen einfach anfangen bei den kleineren Kreisen. Ja. Und zwar wahrscheinlich doch, das ist hart für Europa, Propaganda machen, dass man lernt zu verzichten. Das lernt man in Europa nicht mehr. Es wird so viel angeboten und jeder meint, dass alles, was angeboten wird, notwendig ist. Man macht keinen Unterschied mehr, was notwendig ist, was nützlich ist und was gut ist. Alles wird wie notwendig betrachtet, weil es angeboten wird von den Werbungen.
Wir haben also alle sehr wahrscheinlich vergessen, dass die Erde ein Raumschiff ist, das nur begrenzte Möglichkeiten hat.
Eben. Und dass wir auch hier auf Erde nur Gäste sind. Wir haben auch noch was zu sparen für die kommenden Leute. Wovon sollen die dann leben, wenn die Erde dann jetzt schon vernichtet worden ist?
Ja. Hat das Fastenopfer bei Ihnen ein bestimmtes Projekt?
Wir haben ein Projekt, das ist oder ein Thema, ein Motto, das heißt Disziplin im Aufbau. Aufbau ja, ist ja bei uns alles jetzt. Also aufgebaut, der Staat aufbauen, ja, die Gesellschaft aufbauen. Aber da müssen wir Disziplin darin haben. Disziplin in uns selber, Disziplin Gott gegenüber und Disziplin der Natur gegenüber, dass wir da nichts vernichten. Oder keine Ungerechtigkeit bringen.
Wenn zum Beispiel jetzt irgendwie gespendet wird, kann man das direkt bei Ihnen in ein konkretes Projekt umsetzen, in Ihrer Diözese?
Ohne weiteres. Aber ich habe jetzt ein Anliegen für mein Priestergymnasium. Ich habe dort 5 Angestellten verheiratet. Ja, die haben kein eigenes Haus. Die leben halt so vorläufig, bis sie ein eigenes Haus haben können. Aber zu einem Haus können sie nicht kommen, weil sie das Grundstück nicht kaufen können. Die können schon sparen, bis sie dann ein eigenes Haus bauen können. Aber wie können sie dann auf einmal ein Grundstück kaufen? Und die brauchen nur 150 Quadratmeter pro Familie. 150 Quadratmeter, das ist eine Ahr, anderthalb Ahr.
Bei uns würde ja, wenn man ein Haus baut, in der Regel so 500 Quadratmeter nötig sein.
Nein, bei uns nicht. Also 150 Quadratmeter. Und das käme auf etwa 3.000 Franken pro Stück, pro 150 Quadratmeter. Also es käme dann, dieses Projekt käme dann auf 15.000 Franken. Dann sind diese Leute gerettet. Dann können Sie dann sparen und anfangen zu bauen. Das ist mein Anliegen jetzt. Ich habe das vorgeschlagen überall. Aber es ist schwierig, um ein Gehör zu kriegen für diese Dinge.
Ja, wir wollen hoffen, Exzellenz, dass das Fastenopfer dieses Jahr erfolgreich sein wird im Wallis. Dass man also etwas Geld spendet, dass Sie Ihr Projekt verwirklichen können. Ich wünsche Ihnen dazu alles Gute. Mhm. Denken Sie, dass wir sonst noch irgendwie mal mit Indonesien, mit diesem wunderbaren, riesigen Inselreich von uns aus in Kontakt kommen könnten, auf anderen Gebieten?
Ja, auf verschiedenen Gebieten eigentlich, aber wie kann das zustande gebracht werden? Ja, wir müssen einfach zum Beispiel eine Pfarrei oder sowas hier in Europa haben, die ab und zu mal geklopft werden kann, wenn wir Anliegen haben. Das wäre natürlich schön. Aber vielleicht sind alle Pfarreien schon gebunden und verbunden mit irgendeiner Diözese im Übersee. Sonst wäre es natürlich gut, ne, dass wir dann eine Verbindung haben, wo wir wahrscheinlich mit Personal von drüben hierher schicken würden und von hier aus die finanziellen Mittel.
Ja. Ja, die Zeit ist vielleicht nicht mehr ferne, wo Sie uns Missionare schicken.
Wir können jederzeit Missionare schicken. Das muss einfach nur noch geregelt werden. Denn Priester haben wir genug.
Ihr Wahlspruch, Exzellenz. Ja. Wie heißt Ihr Wahlspruch?
Domine ut fideam. Das ist Lateinisch. Auf Deutsch ist das Herr, das ich sehe. Ich muss ja sehen können, um andere Leute leiten und führen zu können. Deswegen nehme ich das Wort von Bartimäus, von dem Blinden im Evangelium.
Ich glaube, Exzellenz, wir haben es alle nötig, besser zu sehen. Und ich glaube, unser heutiges Gespräch hat uns geholfen, uns gegenseitig zu sehen. Und auch die Hörerinnen und Hörer im Oberwallis sehen jetzt durch Ihr Gespräch, durch Ihre Ausführungen etwas besser. Ich möchte Ihnen ganz herzlich danken, dass Sie zu Radio Rotto gekommen sind. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute in Ihrer Gesundheit und in Ihrem Wirken. Und auch noch einen guten Abschluss Ihrer Reise in der Schweiz. Vielleicht kommen Sie ein anderes Jahr wieder mal zu uns. Alles Gute, Exzellenz. Dankeschön.
Danke. Im Voraus auch vielen Dank. Hoffentlich werde ich dann ein bisschen geholfen mit diesen armen Angestellten.
Wir werden schauen, was sich machen lässt. Ja. Ganz herzlichen Dank.